Es ist der 7. Januar 2026 und da kann man doch noch ein frohes neues Jahr wünschen, oder? Zumindest tue ich das hiermit. Ich wünsche dir ein gutes, frohes, erfolgreiches, gesundes, was auch immer du dir wünschst, neues Jahr 2026. Aber mal was ganz anderes. Darf ich auch noch nach deinen Neujahrsvorsätzen fragen, sofern du welche fasst? Oder ist es dafür vielleicht sogar jetzt schon zu spät? Eine Studie der Fitness-App Strava hat nämlich herausgefunden, dass ungefähr 80% der Nutzer, die sich zum Jahresbeginn neu einschreiben, und mehr Fitness ist ja so einer der klassischen Neujahrsvorsätze, also dass rund 80% der Nutzer heute am 7. Januar nur noch etwa 12 Tage davon entfernt sind, ihre guten Vorsätze im neuen Jahr schon wieder über Bord zu werfen. Ganz schön krass, finde ich, die Zahl. Also bis zum 19. Januar haben die App-Autoren festgestellt, sind schon ungefähr 80% der neuen Nutzer nicht mehr dabei. Und heute möchte ich mit dir mal einen etwas augenzwinkernden Blick auf gute Vorsätze werfen. Und ich möchte dir einen Weg aufzeigen, wie es besser gelingen kann, Vorhaben auch wirklich umzusetzen. Und dabei geht es zum einen um Vorhaben auf Verhaltensebene, also die eine Verhaltensänderung betreffen, wie zum Beispiel mehr Fitness, und Vorhaben, bei denen es darum geht, mit belastenden Emotionen besser umzugehen oder mit Stress, also dich weniger gestresst zu fühlen. Klingt das gut? Dann bleib dran. Bei Angehört, deinem Podcast, wenn du dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für deine Selbstfürsorge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Nicht nur eine neue Folge, sondern auch die erste Folge im neuen Jahr 2026. Und ich war ja ein bisschen länger in der Weihnachtspause und ich muss gestehen, ich habe mich so ein bisschen sang- und klanglos in die Weihnachtspause verabschiedet oder eigentlich gar nicht, sondern einfach eine letzte Folge aufgenommen. Und dann haben mich so die Weihnachtsvorbereitungen, und wir waren kurz vor Weihnachten noch mal ein paar Tage verreist, das hat mich alles so ein bisschen überrannt, so dass ich gar kein, gar nicht mehr gesagt habe, wann ich wiederkomme und frohe Weihnachten gewünscht habe und so weiter. Ich bitte das ein bisschen zu verzeihen. Aber hier bin ich wieder und ab jetzt wieder regelmäßig alle zwei Wochen, jeden zweiten Mittwoch. Vielleicht noch ein paar Worte zu mir. Ich bin Maria Fahnemann, Kunsttherapeutin, kreative Traumatherapeutin und Körperpsychotherapeutin. Und in meiner Praxis, sowohl vor Ort in Bergisch Gladbach als auch online, geht es zu einem ganz großen Teil um die Begleitung von Angehörigen psychisch erkrankter Menschen. Und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, wie gesagt, wir haben ja Anfang des Jahres und da kann man mal gucken, was ist eigentlich mit diesen Neujahrsvorsätzen, und falls du so etwas machst, Neujahrsvorsätze fasst, ich mache das eigentlich nie, wollen wir mal drauf schauen, was führt eigentlich dazu, dass Neujahrsvorsätze häufig dann leider doch nicht umgesetzt werden? Und was kann man tun, um Neujahrsvorsätze oder andere Vorsätze tatsächlich umzusetzen? Vielleicht erstmal ein paar Zahlen. Die psychologische Forschung zeigt nämlich ein ziemlich nüchternes Bild. Etwa 40% der Erwachsenen fassen zum Jahreswechsel Vorsätze. Das ist also ja schon so eine Art Tradition für viele Menschen. Aber nach 6 Monaten halten nur noch etwa 8-10% ihre Ziele konsequent ein. Also das, was sie sich vorgenommen haben. Und diese Studie von der Fitness-App Strava, die ich im Eingang erwähnt habe, die hat halt sogar festgestellt, dass fast 80% der guten Vorsätze bis zum 19. Januar schon aufgegeben wurden. Die können ja mitbekommen, wie häufig die App dann auch genutzt wird, wenn man sie sich runtergeladen hat. Was ist also besser als Neujahrsvorsätze oder überhaupt Vorsätze? Und da kommen wir jetzt zu. Auch dazu gibt es Forschung. Und es gibt eine Methode zur Verhaltensänderung, die sehr gut wissenschaftlich belegt ist. Und die wird genannt Implementation Intentions, auf Deutsch Umsetzungsabsicht. Oder ganz kurz und pragmatisch, Wenn-Dann-Pläne. Entwickelt hat das der deutsche Psychologe Peter Gollwitzer. Und Wenn-Dann-Pläne sehen vor, dass Menschen nicht nur ein Ziel formulieren sollten, sondern gleichzeitig ganz konkret in die Planung gehen sollten, wann, wo und wie sie dieses Ziel erreichen wollen. Und dann klappt es auch ein bisschen besser mit der Umsetzung. Also so ein typisches Neujahrsvorhaben ist ja, ich möchte mehr für meine Fitness tun oder ich möchte mehr Sport treiben. Wenn ich jetzt einen Wenn-Dann-Plan damit verbinde, dann ist zunächst mal der erste Schritt, dass ich mein Ziel sehr viel konkreter formuliere. Also beispielsweise, wenn ich dienstags und donnerstags um 17.55 Uhr nach Hause komme, ziehe ich mich sofort um und gehe 30 Minuten joggen. Das klingt ja schon mal ein bisschen konkreter. Dann habe ich schon mal so im Kopf auch eine viel konkretere Vorstellung darum, wie möchte ich denn dieses, ich will mehr Sport machen oder ich will fitter werden, überhaupt umsetzen. Jetzt kommt der Wenn-Dann-Plan zum Einsatz. Denn Studien konnten zeigen, dass beim Fassen von Wenn-Dann-Plänen oder beim Fassen von erfolgreichen Vorhaben gleich von Anfang an nicht nur ein Ziel formuliert wird, auch wenn das so konkret wie möglich gemacht wird, sondern wenn dazu noch mögliche Störungen, die meine Pläne durchkreuzen könnten, gleich mitgedacht werden. Und nicht nur mitgedacht, sondern auch hier gleich ein Plan gefasst wird, wie gehe ich mit diesen Störungen um. Also, wenn wir nochmal zu dem Beispiel, ich will dienstags und donnerstags mich direkt nach der Arbeit umziehen und 30 Minuten joggen gehen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, da sind ja diverse Störungen denkbar. Dann könnte ein Wenn-Dann-Plan zu möglichen Störungen folgendermaßen heißen. Wenn es zu den geplanten Sportzeiten regnet, ziehe ich eine Regenhose an und eine Kapuze und gehe dennoch joggen. Danach ist die heiße Dusche doppelt wohltuend. Also ich nehme von vornherein der Störung so ein bisschen den Wind aus den Segeln. Ich nehme mir vor, wenn es regnet, gehe ich trotzdem, ich ziehe mich entsprechend an. Vielleicht muss ich mir dafür vorher auch die entsprechende Sportkleidung noch besorgen. Wenn das der Fall ist, würde ich dafür auch direkt einen Termin machen und sagen, nächsten Montag habe ich Zeit, da fahre ich mal ins Sportgeschäft und gucke, welche regenfeste Joggingbekleidung es dann gibt und kaufe mir da etwas. Und ich setze gleich auch noch eine kleine Belohnung in Aussicht. Wenn ich im Regen jogge, dann ist mir ja wahrscheinlich ein bisschen kalt, wenn ich zurückkomme, möglicherweise. Und danach ist die heiße Dusche doppelt wohltuend. Oder aber, wenn ich montags schon weiß, dass ich Dienstagabend noch einen Termin habe, dann trage ich mir sofort den Mittwoch als Ersatztrainingstag ein und verschiebe das Training um einen Tag. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass das wirklich funktioniert. Bei mir war es nicht Joggen, es war was anderes. Ich musste mich auf eine Prüfung vorbereiten und dann habe ich mir im Kalender immer 2 Tage pro Woche fürs Lernen eingetragen. Und wenn an einem dieser Tage, das war, glaube ich, auch Dienstag und Donnerstag, etwas dazwischen kam, also ich von vornherein schon wusste, es kommt was dazwischen oder es kam etwas spontan dazwischen, habe ich sofort einen anderen Termin fürs Lernen in den Kalender eingetragen. Und bei mir hat das wirklich richtig gut funktioniert. Welche Vorsätze und Pläne könntest du denn als Angehörige oder Angehöriger fassen? Wie wäre es mit sowas wie, im nächsten Jahr sorge ich besser für mich selbst? Okay, das ist nun auch wirklich noch sehr unspezifisch. Das ist so ähnlich wie, ich will fitter werden oder ich will mehr Sport machen. Deshalb wäre es hier wichtig, erstmal herauszufinden, was genau möchtest du denn häufiger tun? Was wäre denn ein für mich Sorgen? Das kann ja tatsächlich auch Sport sein. Das könnten Treffen mit Freunden sein. Das könnte der Besuch von Museen sein, Kinobesuch, Konzertbesuch, was auch immer, worauf auch immer du stehst und was dir Spaß macht. Und auch hier so präzise wie möglich formulieren. Ich habe da auch noch mal ein Beispiel für zum Beispiel Museumsbesuch. Also eine konkrete Formulierung könnte heißen, in diesem Jahr will ich einmal im Monat ein Museum besuchen. Dafür suche ich mir jeweils am ersten Samstag des Monats die interessanteste Ausstellung in meiner Umgebung raus und lege einen Tag fest, an dem ich diese besuche. Außerdem werde ich eine konkrete Person fragen, ob er oder sie Lust hat, mitzukommen. Falls diese Person nicht mitkommen möchte, gehe ich eben alleine. Also das ist ja schon sehr konkret. Da entsteht ja schon ein richtig konkretes Bild im Kopf. Und wenn du dann quasi auch mit deinem Kalender arbeitest und sagst, das trage ich mir ein wie einen wichtigen anderen Termin, weil solche Freizeittermine sind ja eben auch wichtig für dich, dann ist die Chance relativ groß, dass du das auch umsetzt. Es hilft übrigens ungemein, anderen Personen von seinen Plänen zu berichten, weil das ist wie so eine Selbstverpflichtung, die man dann laut ausspricht. Möglicherweise geht es ja auch gar nicht um große Aktivitäten, sondern einfach um mehr Zeit für dich. Und da kannst du auch überlegen, was kann das sein und wie kann das aussehen. Da habe ich so ein Beispiel auch aus meinem eigenen Freizeitverhalten. Und zwar habe ich mir vor ein paar Jahren, ist das jetzt schon her, mal so zu Beginn des Jahres einen ganzen Stapel neuer Bücher gekauft. Und da war ein Buch dabei, das hatte über 800 Seiten. Und ich muss sagen, ein so dickes Buch flößt mir schon ein bisschen Respekt ein, weil ich bin nicht so ein besonders schneller Leser. Ich lese wahnsinnig gerne, aber eher langsam. Und ich muss gestehen, oft nehme ich mir auch gar nicht so genug Zeit dafür zu lesen. So angesichts dieses 800-Seiten-Wälzers habe ich gedacht, entweder ich brauche da mindestens ein Jahr für oder ich gebe irgendwann hoffentlich nicht zwischendurch auf. Und dann habe ich mir einen Plan überlegt, wie kriege ich das hin, dass ich dieses Buch lese, weil ich das unbedingt lesen wollte. Welches das ist, kannst du in den Shownotes nachlesen, da schreibe ich das nochmal rein. Sehr empfehlenswert, das hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Das ist ein Roman. Und dann habe ich mir vorgenommen, jeden Tag zwischen Arbeit und Abendbrot eine halbe Stunde zu lesen. Habe mich aufs Sofa gesetzt und eine halbe Stunde für mich gelesen. Was soll ich sagen? Diese halbe Stunde hat nicht nur mir unglaublich gut getan, um so vom Tag abzuschalten, um ein bisschen runterzukommen und in dieses Buch einzusteigen. Ich hatte das Buch innerhalb, ich glaube, von 3 Monaten oder so ausgelesen. Und diese halbe Stunde, ich habe es nicht so ganz durchgehalten, das bis heute noch zu machen. Ab und zu erinnere ich mich aber wieder dran und halte das dann auch wieder für 1, 2, 3 Wochen durch. Also auch hier so einen ganz konkreten Plan, jeden Abend zu einer ganz bestimmten Zeit, damit ich nicht mir jeden Tag aufs Neue diese halbe Stunde freischaufeln muss, eine halbe Stunde für mich auf dem Sofa lesen. Das kann ja auch wahlweise stricken sein oder Musik hören oder einfach nur da sitzen und gar nichts machen. Jetzt ist es ja so, dass du als Angehöriger oder Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen gar nicht so sehr das Gefühl hast, du willst etwas anderes tun und machen oder eine neue Aktivität oder eine alte Aktivität wieder aufnehmen, sondern häufig geht es eher um emotionale Zustände und Affekte, also auch Stimmungen bei dir. Viele Angehörige berichten mir, dass sie immer wieder wütend sind und dass sie sich gleich darauf dafür auch schämen oder dass sie sich generell hilflos und überfordert fühlen. Und auch da habe ich gute Nachrichten für dich, wenn es um Wenn-Dann-Pläne geht. Es gibt nämlich Studien zu Wenn-Dann-Plänen, beziehungsweise eben Umsetzungsabsichten, also Implementation Intentions, die gezeigt haben, dass Probanden mit Hilfe von Wenn-Dann-Planungen auch Emotionen besser regulieren konnten. Die Wenn-Dann-Pläne lasen sich dann so in etwa so, wenn mir etwas missfällt und ich mich ärgere, lasse ich mich nicht aus der Ruhe bringen. Und Studienteilnehmer konnten dadurch selbst so starke Gefühle wie Wut besser regulieren. Ich habe ja schon öfter über Emotionen gesprochen und gesagt, auch sowas wie Wut oder Scham. Es ist immer wichtig, bei Emotionen die nicht wegzumachen, zu übergehen und zu ignorieren, sondern anzuerkennen und zu regulieren. Und zum Anerkennen und Regulieren kann eben auch gehören, ich merke, ich werde wütend oder ärgerlich oder sauer, na, also auch da möglichst spezifisch formulieren. Aber ich lasse mich davon jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Das wäre der Wenn-Dann-Plan. Die Regulation erfolgt schon zur Hälfte sozusagen dadurch, dass du dir anerkennst selber und das laut aussprichst, vielleicht ich bin jetzt wütend oder ich bin verärgert. Eine Studie, die Gollwitzer, also der Urheber der Wenn-Dann-Plan-Methode, 2018 mit Krankenpflegepersonal durchgeführt hat, konnte zeigen, dass Wenn-Dann-Pläne für den Umgang mit stressigen Pflegesituationen Krankenpflegerinnen innerhalb von 3 Monaten halfen, weniger Stress zu empfinden. Und 2022 wurde von anderen Forschern eine weitere Studie zu dem Thema, und zwar mit pflegenden Angehörigen von dementiell erkrankten Menschen durchgeführt. Und auch hier zeigte sich die Gruppe der Teilnehmerinnen, die für den Umgang mit herausfordernden Situationen Wenn-Dann-Pläne verfasst hatten und auch verfolgt hatten, signifikant geringere Stresslevel, eine Steigerung der empfundenen Lebensqualität und ein insgesamt positiveres Stimmungsbild. Und ich finde, das stimmt schon ziemlich optimistisch. Jetzt kommt es aber auch noch auf ein paar weitere Dinge an, denn das bloße Planen, du ahnst es schon, reicht natürlich noch nicht ganz. Und die Forschung formuliert hier 3 Voraussetzungen, damit Wenn-Dann-Pläne auch wirklich aufgehen. Das erste, du musst eben wirklich auch den ersten Schritt tun. Ich sage ja selten, du musst, aber manchmal muss man ja doch, du musst sagen. Das heißt, du musst mit der Umsetzung des Plans auch beginnen. Und Überraschung, der beste Zeitpunkt für den Beginn eines Plans ist genau jetzt. Dann ist es wichtig, eine Weile dabei zu bleiben, auch wenn du so einen inneren Widerstand spürst. Ich sag mal so, der innere Schweinehund lässt grüßen. Das neue Verhalten oder auch das Vorhaben, dich nicht mehr so schnell aus der Ruhe bringen zu lassen, also die neue Haltung, die muss erst zu einer Gewohnheit werden. Du kannst dir das vorstellen, wie wenn du im Dschungel bist und einen neuen Pfad mit der Machete durch dieses Pflanzendickicht schlagen musst. Erst wenn du diesen Pfad immer wieder gehst, wird er zu einem breiteren Weg und schließlich zu einer Art, ich sag mal, Hauptstraße, die zu gehen sich anfühlt, als wäre sie schon immer da gewesen. Die 3. Voraussetzung, das klingt vielleicht zunächst einmal paradox, ist aber nachvollziehbar, wenn man genauer hinschaut. Da geht es nämlich darum, Ziele, die letztendlich sich doch als unerreichbar herausstellen, aufzugeben. Es ist manchmal mindestens so schwer, ein Ziel aufzugeben, wie ein neues anzustreben, weil wir sind nun mal Gewohnheitstiere. Doch auch da helfen, wenn, dann Planungen. Nehmen wir an, du hast dir vorgenommen, jetzt nehme ich mal ein anderes Beispiel, das Rauchen aufzugeben und möchtest das erreichen, indem du deinen Zigarettenkonsum Stück für Stück reduzierst. Nach mehreren Wochen merkst du, so kommst du nicht wirklich vom Rauchen weg. Und für den Fall kann es dir helfen, wenn du dir von vornherein für dich so etwas formulierst wie, wenn ich nach 6 Wochen oder 3 Monaten die Zigaretten immer noch nicht komplett aufgegeben habe, hinterfrage ich meine Strategie der Stück für Stück Reduktion und ändere diese. In dem Fall kann dich eine geänderte Strategie nämlich eher zum Ziel führen als ohne diese Wenn-Dann-Planung. Da ist die Gefahr viel größer, dass du sagst, ach, klappt ja eh nicht mit dem Aufgeben, jetzt ist auch egal. Lass mich nochmal das Ganze ein bisschen zusammenfassen. Vorsätze bzw. Pläne werden also eher umgesetzt, wenn sie konkret und spezifisch formuliert werden. Wenn sie mit Wenn-Dann-Plänen versehen werden, die von vornherein Hindernisse und Stolpersteine berücksichtigen und du dir eine Strategie überlegst, wie du mit den Hindernissen, wenn sie auftauchen, umgehst. Pläne sollten realistisch und erreichbar sein und mit der Möglichkeit versehen werden und auch da helfen, wenn dann Pläne, die Strategie zu ändern, wenn der erste Weg nicht funktioniert. Dann sollten Ziele bei der Zielverfolgung und der Umsetzung von Wenn-Dann-Plänen, die sollten in bestehende Routinen eingebettet werden. Und das bedeutet auch, dass sie über einen längeren Zeitraum durchgehalten werden sollten, damit sie zum neuen, normalen Verhalten oder im Fall von Emotionen und Stimmungen zu einer neuen, normalen Haltung werden können. So, und jetzt bist du dran. Gibt es etwas, was du gerne verändern, stärken oder mehr in den Fokus nehmen möchtest? Dann los, formuliere mal dein Vorhaben so präzise wie möglich und formuliere deine Umsatzidee so praktisch wie möglich. Beziehe Überlegungen ein, wie du damit umgehst, wenn das, also das Hindernis eintritt, und dann fang an. Und zwar jetzt. Ja, das war's auch schon wieder für heute. Und wenn du dir Unterstützung wünschst als Angehöriger oder Angehörige eines psychisch erkrankten Menschen, dann sprich mich gerne an. Am einfachsten ist es, wenn du mir eine E-Mail schickst an kontakt@praxisfahnemann.de, Praxisfahnemann in einem Wort geschrieben, und ich antworte dir so rasch wie möglich. Und wir können gemeinsam herausfinden, ob ich dir helfen kann. Außerdem möchte ich dich noch auf meine Online-Angehörigengruppe hinweisen. Am 22. Januar, also schon ganz bald, findet der nächste Termin statt. Da treffen wir uns abends online für 1,5 Stunden, beginnt es um 18 Uhr und es gibt immer ein zentrales Thema, in das ich ein bisschen einführe, und dann gibt es einen Austausch untereinander und von mir moderiert. Und ich muss sagen, die bisherigen Treffen, glaube ich, waren für die Teilnehmerinnen, in dem Fall muss ich sagen Teilnehmerinnen, es waren bisher nur Frauen dort, aber auch wenn du ein Mann bist, bist du herzlich willkommen, dazu zu kommen, waren bisher für die bisherigen Teilnehmerinnen, glaube ich, ganz hilfreich. Und jetzt sage ich wieder, ich wünsche dir alles Gute, viele gute Momente und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.